Ich habe einmal folgenden Satz gehört, und zwar: Wir bedienen zu viel Tradition und wecken zu wenig Sehnsucht. Nochmal: Wir bedienen zu viel Tradition und wecken zu wenig Sehnsucht. Dieser Satz ist ursprünglich im Zusammenhang gefallen über christliche Institutionen, allen voran der Kirche. Es war eine kritische Auseinandersetzung mit dem, was wir heute in unseren Kirchen, in unseren Gemeinden oder Gemeinschaften vorfinden. Geschrieben war der ganze Artikel von einem Pfarrer namens Thomas Frings, und der Artikel wurde veröffentlicht auf Facebook. Mit anderen Worten, unsere Aufgabe ist nicht, die Asche aufzubewahren, sondern das Feuer weiterzugeben, das in uns brennt oder eigentlich brennen sollte. Diese Äußerung mag hart oder für manche sogar überspitzt klingen, aber ihre Stoßrichtung, und darum geht es mir heute, ist im Hinblick auf die Geschäftigkeit von manchen Gemeinden oder von uns Christen nicht ganz unberechtigt. Wir bedienen zu viel Tradition und wecken zu wenig Sehnsucht. Ein weiteres interessantes Zitat zu diesem Thema stammt vom Theologe Gottfried Voigt. Und dieses Zitat lautet: Wir leben nicht von Jesus Erinnerungen, sondern von Jesus Begegnungen. Was damit gemeint ist: Natürlich leben wir von den Erinnerungen, von dem, was wir überliefert bekommen haben, ja, in der Bibel. Aber wenn das das Einzige ist, dann ist das kraftlos. Wenn wir keine Begegnung mit dem lebendigen, auferstandenen Jesus haben, der auch noch heute wie vor 2000 Jahren in unserem Leben wirkt, dann beschränkt sich unser Glaube nur auf das Akzeptieren von Tatsachen. Und dann ist das nicht, wovon die Bibel schreibt, dass Christus mächtig in uns wirkt. Wir leben nicht von Jesus Erinnerungen, sondern von Jesus Begegnungen. Das Thema der Predigt ist heute Begegnung am Jakobsbrunnen. Und in der Geschichte aus Johannes 4 geht es auch um das Bedienen von Traditionen, um Begegnungen und interessanterweise auch um Sehnsüchte. Vielleicht jetzt nicht explizit als Begriff, wohl aber in dem ganzen Inhalt. Und ich möchte mit euch gemeinsam diesen Bibeltext lesen. Vorab, dieser Bibeltext ist lang, aber nichts, wirklich nichts, was ich bis jetzt gesagt habe oder was ich danach sagen werde, ist wichtiger als das, was in der Bibel und in diesem Abschnitt steht. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, nochmal motivieren, jetzt alle beide Ohren zu spitzen und wirklich diesem Text zuzuhören und diesem Wort, das über Jahre, über Jahrtausende hinweg Menschen verändert. Also, ich lese Johannes 4, die Verse 5 bis 30. So kam er zu einem samaritanischen Ort namens Sychar. Er lag in der Nähe des Grundstücks, das Jakob einst seinem Sohn Josef vererbt hatte. Dort ist auch der Jakobsbrunnen. Ermüdet von der langen Wanderung setzte Jesus sich an den Brunnen. Es war um die Mittagszeit. Da kam eine samaritanische Frau, um Wasser zu holen. Jesus bat sie: Gib mir etwas zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas Essen zu kaufen. Überrascht fragte die Frau: Wie kannst du mich etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich eine Samaritanerin. Die Juden vermeiden nämlich jeden Umgang mit Samaritanern. Jesus antwortete: Wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer es ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Herr, ja, sagte die Frau, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst, und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser haben? Bist du etwa größer als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen hinterließ? Kannst du uns besseres Wasser geben als das, was er mit seinen Söhnen und seinen Herden trank? Jesus erwiderte: Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig werden. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst bekommen. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm eine Quelle werden, aus der Wasser für das ewige Leben heraussprudeln. Herr, gib mir dieses Wasser, bat die Frau, dann werde ich keinen Durst mehr haben und muss nicht mehr zum Wasserholen herkommen. Geh und hole deinen Mann hierher, sagte Jesus. Ich habe keinen Mann, entgegnete die Frau. Das ist richtig, erwiderte Jesus, du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du etwas Wahres gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau darauf. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden aber sagt, dass nur in Jerusalem der Ort ist, wo man Gott anbeten darf. Glaube mir, Frau, gab Jesus zur Antwort. Es kommt die Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet zu Gott, ohne ihn zu kennen. Wir jedoch wissen, wen wir anbeten, denn die Rettung für die Menschen kommt von den Juden. Doch es wird die Zeit kommen, sie hat sogar schon angefangen, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und mit wahrhaftigem Herzen anbeten. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden, Gottes Geist, und die, die ihn anbeten wollen, müssen dabei von seinem Geist bestimmt und von Wahrheit erfüllt sein. Ich weiß, dass der Messias, der auch Christus genannt, ich weiß, dass der Messias kommt, der auch Christus genannt wird, sagte die Frau darauf. Und wenn er kommt, wird er uns all diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin's. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie wunderten sich, dass er mit einer Frau sprach. Doch keiner wagte ihn zu fragen, was er von ihr wolle oder worüber er mit ihr rede. Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug neben dem Brunnen stehen, ging in den Ort und verkündete den Leuten, da ist einer, der mir alles gesagt hatte, was ich getan habe. Kommt mit und seht ihn euch an, vielleicht ist er der Messias. Da strömten die Leute aus dem Ort hinaus, um Jesus zu sehen. Es ist für mich eine der bekanntesten Geschichten, aber auch eine der berührendsten Geschichten in der Bibel. Diese Begegnung und das Gespräch von Jesus mit dieser Frau am Brunnen. Die Samaritanerin ist zum Wasserschöpfen an den Jakobsbrunnen gekommen. Ein einfaches Alltagsgeschehen im einfachen, banalen Leben dieser Frau, von der noch nicht mal der Name überliefert worden ist. Ja, da ist nichts Wichtiges, da ist nichts Großartiges zu spüren im Leben dieser Frau. Auffallend, und das ist wichtig, auffallend ist, dass sie nicht, wie es damals üblich war, vor allem in dieser Kultur und in dieser Zeit, in der Gemeinschaft mit anderen Frauen an diesen Brunnen kommt, sondern sie kommt alleine. Und dass sie nicht zu diesem Brunnen kommt, zu einer Tageszeit, wo es vielleicht etwas kühler wäre, so wie man es eigentlich machen würde, sondern sie ist ganz alleine hier, zur Mittagsstunde, da, wo es am heißesten ist. Und das hat wohl auch seine Gründe. Verständlicherweise ist diese Frau dann völlig erstaunt und perplex, als sie ein jüdischer Mann, sie als samaritische Frau anspricht. Und nicht nur das, sondern sie auch um Wasser bittet und damit deutlich signalisiert, dass er bereit ist, aus ihrem Krug zu trinken. Und obwohl da jegliche Interaktion für die damaligen Juden mit den Samaritanern als unrein galt. Und es entwickelt sich zwischen diesen ungleichen Partnern zu einem Gespräch. Ja, über Wasser, über den Brunnen, über Tradition. Und in diesem Zusammenhang spricht Jesus über lebendiges Wasser, das in uns den Durst ein für alle Mal stillt und uns selbst zur Quelle werden lässt. Die Frau antwortet darauf mit einem rein menschlichen Bedürfnis, ja, gib mir dieses Wasser, das mich nicht mehr dürstet und ich vor allem nicht mehr Tag für Tag zu diesem Brunnen kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Ja, es geht um ihren Alltag, um ihre Herausforderungen, das, was sie so täglich beschäftigt. Aber das sind Bedürfnisse, die an der Oberfläche treiben, nicht wirklich diese Sehnsucht dieser Frau. Nämlich die Antwort von Jesus macht deutlich, er setzt genau an dem Punkt im Leben dieser Frau an, wo tief und verschüttet die größte Sehnsucht leise pocht. Fast nicht mehr hör- und spürbar, aber immer noch da. Und Jesus sagt zu ihr, völlig aus dem Kontext, geh und hole deinen Mann hierher. Ja, gerade war noch die Rede über lebendiges Wasser, Durst, ewiges Leben. Und er sagt, völlig aus dem Kontext, geh und hole deinen Mann hierher. Und die Frau sagt, ich habe keinen Mann. Und Jesus spricht zu ihr, das ist richtig, du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du etwas Wahres gesagt. 5 Männer, ja, und wir reden jetzt nicht von Europa 2020, 5 Männer, und die Bibel lässt offen, ob sie mit allen 5 Männern geschieden war oder von vornherein gar nicht verheiratet war, wie auch jetzt mit dem 6. Mann. Was aber in der Geschichte deutlich wird, dass das der Grund gewesen sein könnte, warum sie alleine, gemieden von den anderen Frauen, zum Wasserschöpfen an den Brunnen kamen, zu einem Zeitpunkt, wo sie besser keinen anderen Menschen begegnet. In dieser Geschichte wird deutlich, dass die größte Sehnsucht der Frau, wie so oft bei uns Menschen, auch die größte Not gewesen sein muss. Immer wieder und wieder muss sie den Anlauf genommen haben, um diese innere Sehnsucht zu stillen. 5 Männer. Und dann jetzt mit dem 6. Und Jesus kennt diese Frau. Er weiß um ihre Situation, er weiß um ihre Verfehlungen, ihre Not und er kennt ihre Sehnsüchte. Und er setzt sich zu ihr in den Brunnen und er spricht mit ihr über Durst, über lebendiges Wasser, über Anbetung und über Gott. So, als hätte er alle Zeit der Welt, als wäre er nicht der lang ersehnte Messias, auf den alle Welt wartet. Ich bin's, der mit dir spricht. Das Erstaunliche ist, dass das erste Mal im Johannesevangelium, wo sich Jesus offenbart, hier an dieser Stelle ist. Ich bin's, der mit dir spricht. Es hätte so viele andere Orte geben können, an denen sich Jesus zum ersten Mal hätte offenbaren können. Ja? Zum Beispiel der Tempel in Jerusalem oder der Palast des damaligen Herrschers. Oder warum nicht noch besser, das Zentrum des damaligen Weltgeschehens, Rom. Ja, das hätte wahrscheinlich die größte Wirkung erzielt. Alles wäre möglich gewesen, wenn Jesus nur gewollt hätte. Ich bin es, der Christus, der mit dir redet. Eine so wichtige Botschaft, eine so wichtige Aussage hätte doch vor einflussreichen Menschen stattfinden sollen, ja, vor irgendwelchen hochrangigen Politikern, irgendwie die religiöse Elite des Landes, irgendwelchen hohen Priestern, super fromme Pharisäer oder wenigstens vor irgendwelchen medienwirksamen Journalisten. Aber doch nicht vor dieser samaritanischen Frau ohne Namen, die ganz allein an einem Brunnen Wasser schöpft und dazu noch eine so zweifelhafte und schwierige Vergangenheit und Gegenwart vorzuweisen hat. 5 Männer und der 6. scheint ja auch nicht besonders große Zukunftspläne mit ihr zu haben. Und sie ist es aber, vor der Jesus, der Sohn Gottes, sich zum ersten Mal als Messias offenbart. Wir können 100-mal in irgendwelche Gottesdienste gehen, irgendwelche Konferenzen besuchen oder dies oder jenes tun. Aber wenn wir aus diesem Text, so wie er dasteht, nicht etwas herauslernen, etwas heraushören können, wer dieser Jesus ist, dem wir ja nachfolgen, dann haben wir keine Orientierung. Ja? Dann hören wir rechts, links, oben. Aber lasst uns mal fokussieren. Halten wir einmal kurz inne. Ich bin's, der mit dir redet. Was bedeutet das? Was sagt das über das Wesen des Messias aus, über Jesus, dem wir ja nachfolgen? Dass er sich zum ersten Mal der Sohn Gottes als Messias offenbart vor dieser völlig, aber wirklich völlig unbedeutenden Frau mit einer so zweifelhaften Vergangenheit. Sie ist es aber, vor der Jesus sich zum ersten Mal offenbart als der lang ersehnte Christus. Es gibt sicherlich viele Gründe, warum man einen Gott lieben und ihm nachfolgen sollte. Einem Gott, der aus 2 Broten und 5 Fischen 5000 Menschen satt macht, der über das Wasser läuft, der den Sturm mit einem einzigen Wort stillt, der Tote vom Leben auferweckt und Kranke heilt. Aber für mich persönlich ist dieser Gott, der sich in Jesus Christus in dieser Art und Weise offenbart, der Grund, warum ich ihn so liebe. Der nicht in großen Kirchen und Versammlungen anwesend ist, sondern auch im Kleinen, der sich die Zeit nimmt, der sich dort hinsetzt und sagt, ich bin's. Es ist dieser Gott, der das Zerbrochene in unserem Leben adelt und heil macht durch seine Zuwendung. Der Gott, der Mensch geworden ist, nicht in einem großen Tempel in Jerusalem, sondern in einem Stall in Bethlehem. Das ist keine einmalige Sache, hier diese Geschichte, sondern dieses Erfahren zieht sich durch die gesamte Bibel. Dieser Gott ist es, warum ich ihn liebe und warum ich lerne, ihn immer mehr zu lieben. Die Samaritanerin gehört sicherlich nicht zu den Personen, die wir in unserem Alltag als besonders wichtig oder einflussreich beschreiben würden. So geht es vielleicht auch vielen von euch und auch mir. Und gerade darin zeigt sich in meinen Augen mehr als alle theologischen Ausführungen, wer Gott ist, wo er ist und wie er ist. Wie muss Jesus gewesen sein, die Begegnung mit ihm gewesen sein, dass die Frau den Wasserkrug stehen lässt und auch einmal in die Stadt läuft und anstatt die Einsamkeit plötzlich die Menschen sucht? Und wie sie diese Menschen einlädt, dass einer, der mir gesagt hat, was ich getan habe, kommt mit euch und seht ihn euch an, vielleicht ist er der Messias. Warum zuckt diese Frau nicht zusammen, als Jesus sie auf ihre Vergangenheit anspricht? Sagt es uns nicht unsere Logik? Suchen wir selbst nicht lieber Distanz, wenn wir auf Fehler und unser Versagen angesprochen werden? Das, was wirklich wehtut? Warum zuckt diese Frau nicht zusammen und distanziert sich von Jesus, so wie sie sich auch von den anderen Menschen distanziert? Hat er doch seinen Finger auf so einen furchtbar wunden Punkt in ihrer Seele und ihrem Leben gelegt. Ich glaube, dass kein Mädchen mit 6 Jahren davon träumt, dass sie 6 Männer hat und keiner will sie heiraten. Ja, so laufen die Träume nicht, so läuft die Realität, aber nicht der Traum. Und wenn man es 6-mal probiert, das tut weh und die Sehnsucht lässt dich locker. Und dann probiert es immer wieder und wieder. Es ist ein Wunderpunkt, ja, dafür muss ich kein Psychologe sein. Und Jesus legt seinen Finger darauf, auf diese Sünde. Aber das Interessante ist, dass diese Begegnung die Frau nicht von Jesus wegstößt, zurück in die Vereinsamung, sondern sie holt sie zurück in die Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Menschen. Und diese Gemeinschaft sucht sie nun mit einem Auftrag, nämlich kommt und seht, ob er nicht der Christus sei. Dass Menschen wie diese Frau, dass Sünder und Zöllner, und das sind nicht meine Worte, sondern die der Bibel, dass Menschen, Sünder und Zöllner, ständig diese Nähe, Menschen wie du und ich, ständig diese Nähe zu Jesus gesucht haben und noch immer suchen, liegt nicht daran, dass er ihnen die Sünde so klar und deutlich vor Augen stellt. Er tut das, keine Frage. Aber das ist nicht der Grund, warum die Leute Jesus suchen. Dass die Sünder und Zöllner, damals wie auch heute, Menschen, die versagt haben, denen etwas wehtut, Menschen wie du und ich, dass sie die Nähe suchen, liegt daran, dass sie in Jesus etwas sehen, was größer ist als ihre Sünde. Dass sie in der Begegnung mit Jesus etwas sehen, das größer ist als ihre Sünde, größer ist als ihre Angst, ihre Not, ihr Versagen. Nur dann erklärt sich die ganze Bibel. Nur dann erklärt sich, warum wir heute noch, nach 2000 Jahren, immer noch dieses Evangelium verkündigt. Da ist etwas, das ist größer als die Sünde. Und weil das die Frau gesehen hat, zuckt sie nicht zusammen, sondern ergreift das, was sie in diesem Jesus sieht. Ein Erbarmen, ein ich sterbe für dich, ich gebe mein Leben für dich, koste es, was es wolle. Ein Erbarmen, das Hoffnung schenkt. Und das zieht sich, wie gesagt, durch die ganze Bibel und ihre Geschichte. von Geschichte zu Geschichte zu Geschichte, Begegnung für Begegnung für Begegnung. Wir bedienen zu viel Tradition und wecken zu wenig Sehnsucht. Ich möchte in meinen Mitmenschen als meine Mission diese Sehnsucht wecken. In euch, aber auch in mir. Diese Sehnsucht zu wecken nach diesem Jesus. Und zwar nicht nach einem Jesus, den ich mir irgendwie zusammengebastelt habe. Ich möchte die Sehnsucht wecken nach dem Jesus, so wie er in der Bibel steht. Und damit meine ich nicht den Jesus, der immer nur sagt, was andere hören wollen, weit gefehlt. Jesus kann sehr deutlich, sehr klar, sehr direkt und sehr kantig sein. Wie auch in diesem Beispiel, ja. Ich kenne keine Person, die auf ihre verkorksten Ehen oder Beziehungen angesprochen werden möchte. Aber in Jesus begegnet der Mensch gleichzeitig eben etwas, was das übersteigt. Was einem die Kraft gibt, zu überwinden. Das mächtiger und erbarmender ist als alles, was die Anklage des Teufels vorzubringen hat. Und es ist diese Begegnung, die durch die Bank weg, über tausende von Jahren, Menschen verändert und Feuer fängen lässt für diesen Christus. Wir bedienen zu viel Tradition und wecken zu wenig Sehnsucht. Das Gute ist, es sind nicht wir, die diese Sehnsucht wecken und die Menschen verändern. Wir können unsere Mitmenschen gar nicht erreichen, die Nöte, die sie haben. Ich habe beispielsweise keine Ahnung, wie ich mit einem Waisenkind während meines Zivildienstes in Paraguay reden sollte oder ihn trösten sollte, wenn es wieder wegen seinen verstorbenen Eltern weint. Keine Ahnung. Und wir können auch keiner Frau mit 5 Männern helfen und ihre Not aus ihrer Not holen. Ja, machen wir uns da keine Illusionen, wir können das nicht. Das kann nur der Christus in uns, Kolosser 1. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Diesem Christus Raum geben, auf ihn hören, damit die unerreichten Menschen nicht uns, sondern allen voran diesen Jesus begegnen können. Und wenn wir diesem Christus in uns Raum geben, dann merken wir, wie wir selbst frei werden und wie Christus in uns immer mehr Raum gewinnt. Und er ist es dann, der den Menschen begegnet und sie verändert. Ich möchte mit dieser Aussage abschließen. Christus in uns. Dann haben wir eine Orientierung. Denn der Christus leitet uns dorthin, wo wir am besten hinpassen, leitet uns nicht dorthin, wo wir am besten hinpassen würden, in den Tempel in Jerusalem. Nein, der Christus der Bibel geht dorthin, wo er am meisten gebraucht wird. Das kann in der Nähe sein, in der eigenen Familie, das kann in der Ferne sein, aber wenn wir diesem Christus in uns Raum geben, dann passiert es, dass Menschen diesem Christus begegnen und nicht uns. Und dass Menschen, diese vielleicht unbedeutenden Menschen, die vielleicht noch nie irgendwas besessen haben, dass die einem Gott begegnen, der ihr Leid sieht, der ihre Not sieht und der sie tröstet. Und warum kann ich das mit Gewissheit sagen? Wegen dieser Frau am Brunnen. Das ist dieser Jesus und das ist der Schatz im Acker. Und wenn wir diesem Christus begegnen, dann werden wir merken, dass Menschen, wo immer wir sind, diesem Christus begegnen. Und das ist die Kraft, von der wir in der Bibel lesen und von der wir heute auch noch hören, weltweit von Menschen, wie hier auch bei dieser Frau. Kommt, da hat mir jemand gesagt, alles, was ich getan habe, auch die schmerzhaften Dinge, kommt und schaut, ob es nicht der Christus ist. Ich wünsche euch, und auch mir, dass wir diesem Auftrag nachgehen. Ich wünsche mir, dass dieser Christus der Bibel immer mehr Raum gewinnt und dass das unser Auftrag ist und auch bleibt. Amen.